Two Beers Tuesday.
Lieber Florian Deinhammer, herzlich willkommen zum Two Beers Tuesday. Danke, dass du die Zeit genommen hast.
Hi, ich freue mich voll, dass ich da sein darf. Auch wenn es weird ist, wenn sich zwei gute Freunde vor der Kamera so unterhalten, als würden sie sich nicht kennen.
Ja, was glaubst du, was so gewisse Darsteller machen? So, ja. Hi, du, was machst du eigentlich hier?
Ach so, niemand.
Okay. Ah ja, genau. Ja, vor allem, es ist ja eigentlich ein Comeback. Ich habe nämlich nachgeschaut gehabt, im Juni 2020 waren mehr oder weniger die Rollen genau verteilt. Und das war der erste Two Beers Tuesday, den wir wirklich so aufgenommen haben, also dass er gespeichert werden konnte. Vorher sind wir auf Instagram live irgendwie schräg passiert. aber ja, somit war das eigentlich damals der erste Two Beers Tuesday und da hast du mich interviewt und jetzt darf ich dich heute ein bisschen löchern.
Ja, voll cool.
Ja. Flo, damals in Wien. Wir müssen einfach von vorne anfangen, es hilft sich nichts.
Wo alles begann,
wo alles auch vom Wildschütz her begann, weil für alle da draußen, ich meine, ich glaube, viele wissen es ja schon, aber ich glaube, bis 2016, 17 haben wir den Wildschütz gemeinsam gemacht. Genau. Der ist von uns kreiert worden. Und wie war die Zeit für dich da? Wie denkst du daran zurück?
Naja, also du warst ja schon in Wien, ich bin nach Wien gekommen und einer meiner ersten Wege grundsätzlich in Wien war in die Kastnergasse, in die berühmte Kastnergasse, in die WG von dir. Damals, wer war da? Die Mariedli war da?
Mariedli? Oh. Hey. Deren Zimmer du dann gekapert hast?
Ja, genau. Die nicht so viel da war eigentlich, aber zu meinem Glück, weil ich da immer eine Schlafstätte gefunden habe. Und dort mit dir und mit euch echt wilde Feste und Partys gefeiert habe. Und da auch eine Zeit lang mich so eingenistet habe, dass ich eigentlich fast schon als Mitbewohner gegolten habe.
Neben Wohnsitz.
Und in der Zeit, die wir dort verbracht haben, kam halt dann auch der Wildschütz irgendwie ins Spiel. Und das war cool, es war eigentlich geil, weil es einfach, ja, generell die ganze Story, wie der Wildschütz aufgekommen ist, wo man da halt damals, ich war schon ein bisschen in der Eventbranche und habe halt Festeln gemacht und in Wien damals und habe eigentlich mit dir gemeinsam ein Konzept geschrieben für einen Wiener Club damals. Und wir wollten eigentlich
Palais Kinski.
Ja, genau. Und wir wollten so, das machen wir wie ein Salzburger Fest in Wien. Und warum haben wir es dann eigentlich nicht in Wien gemacht?
Ich glaube, das war dann da, wo auf einmal die vom damalig Imlauer, der die fünfte Jahreszeit beleben wollte, und gesagt hat, er sucht eigentlich eine Trachtenveranstaltung in Salzburg.
Ja, irgendwie kam es dann über Umwege, kamen wir ins Gespräch mit Georg Imlauer und dann kam der Wildschütz doch nach Salzburg und das war eigentlich ein riesengroßes Glück. Aber die Zeit damals, wie auf deine Frage zurückzukommen, war wild. Aber definitiv einer der schönsten in meinem Leben.
Ja, also vor allem, das wollte ich gerade sagen.
Cheers.
Also danke nochmal für deine Zeit.
Danke für die Einladung.
Ja, weil wie du gerade erwähnt hast, ich glaube, die Geschichte vom Wildschütz, die kennen genug oder die es interessiert, kennen es wahrscheinlich. Aber mir geht es heute ein bisschen mehr um deinen Gang eigentlich dahinter, weil wie du schon erwähnt hast, du warst damals schon eigentlich in der Eventbranche und hast ja seitdem ziemlich viele Stops auch durchgemacht. Also ich sage, du bist von der Eventbranche, du hast viel Mode auch, familiär bedingt auch gemacht gehabt. Bist dann ins Agenturbusiness rüber, warst auch Einzelhändler, kann man ja auch sagen mal.
Stimmt, ja.
Auch das. Ja, und ziemlich viel auch autodidaktisch beigebracht, muss man sagen, oder? Wenn man jetzt an Foto, Video, spezielle Contentproduktionen denkt. Und da ist jetzt schon meine erste Frage gleich mal richtig rein. Glaubst du, weil ich behaupte, dass du, ich stelle diese Behauptung in den Raum, du bestehst ein bisschen aus Gegensätzen.
Okay.
Und das ist schon darin, weil ich habe in deiner Bio gefunden gehabt, du bist der digitale Naturbursch. Mhm. Und ich glaube, dass also zum einen, dass genau dieser Gegensatz beim Wildschütz der Erfolgspunkt war und auch bei dir, dass du einfach so viel unterschiedliche, gegensätzliche Sachen gemacht hast. Glaubst du, dass dir das auch geholfen hat, Sachen auch anders zu verstehen?
Boah. Diepe Fragen da.
Gleich die erste rein.
die Gegensätze, ich glaube, dass das immer...
Also Gegensätze bitte im positiven
Sinne gemeint. Ja, nein, ich glaube, ich habe das schon richtig verstanden. Ich glaube, dass das, was mich betrifft oder was auch diesen Werdegang betrifft, auf jeden Fall ein Vorteil ist, weil du schon, oder weil ich ein Mensch bin, der sehr viel mit sich selbst dann ausmacht. Ja? Also ich bin vielleicht nicht jemand, der bei Herausforderungen sofort das Ganze mit der großen Gruppe und mit der großen Runde besprechen muss. Ich muss das erstmal mit mir selbst klären und herausfinden, was da für mich die beste Herangehensweise wäre. Und von dem her, du hast das eh auch angesprochen, habe ich viel Sachen ausprobiert und meinen Weg halt mit durch dieses innere Battle auch irgendwo dann gefunden. Ja.
Weil jetzt auf deine aktuelle, also du bist in einem anderen Bereich selbstständig, du hast deine eigene Agentur gemeinsam genau. mit deinem Partner, Studio C.
Genau.
Und ihr seid, sag mal, ihr macht viel, aber spezialisiert auf Content, sag ich mal, oder? Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen, ja.
Und ich frage mich oft mal bei Werbeagenturen im klassischen Sinne, verstehen Werbeagentur Contentproduktion und verstehen rein spezielle Contentproduktionen Werbeagenturen?
Mhm. Boah. Also ich glaube, du kannst immer grundsätzlich die Werbeagenturen oder die Contentagentur, gerade in der Werbung, das ist so das People's Business und so abhängig von den Talenten und kreativen Köpfen, die da irgendwo dahinter stehen. Also deswegen glaube ich, kann man diese Frage nicht pauschal beantworten. Ich glaube, dass es sicherlich viele Agenturen gibt, die Content grundsätzlich total gut verstehen. Was wir glaubt haben oder warum unser Ansatz für uns gut funktioniert, ist das Ganze ein bisschen in-house zu haben, die Produktionskompetenz in-house zu haben, aber auch das Vorfeld, das Markenverständnis, da halt einfach gute Strategien und Konzepte zu bringen, die dann selbst umzusetzen und zu verteilen und so auch ein bisschen, ja, die User Journey mit dem Content zu begleiten. Das ist irgendwie so unser Ding. Ob das jetzt, es gibt wirklich gute Content-Agenturen, es gibt wahnsinnig gute Werbeagenturen. Wir sind per se auch irgendwie eine Werbeagentur, die sich halt auf diesen Teilbereich ein bisschen spezialisiert hat. Ja.
Und nachdem, also du warst schon in verschiedenen Anstellungen auch, aber dich hat es eigentlich doch immer wieder in die Selbstständigkeit gezogen. Mhm. Was steckt da dahinter eigentlich bei dir? Glaubst du?
Boah, ich weiß nicht, ich habe das immer irgendwie in mir drinnen gehabt und ich wollte einfach immer selbstständig sein. Ich weiß nicht, ich kann auch nicht erklären, warum das ist. Ich vielleicht auch sehr familiär geprägt, weil meine Mom natürlich auch Unternehmerin durch und durch ist. Aber ich fand es immer angenehmer zu arbeiten. Ich bin jemand, der viel arbeitet.
Wirklich?
Und ich finde das angenehmer, wenn ich für mich selber viel arbeite.
Ich glaube, du hast jetzt noch Urlaubstage wahrscheinlich von deinen. Du könntest mal ein Jahr lang auf Sabbatical gehen. Und ja, ich habe mir da jetzt aber auch überlegt gehabt für heute, ein Spiel, weiß nicht, Kategorie, keine Ahnung. Es geht in dem Fall um overrated und undercharged. Mhm. Aber jetzt nicht so im klassischen Sinne, weiß nicht, Spaghetti mit Pesto, klar, underrated, leichtes Gericht, aber eigentlich Grundnahrungsmittel. Sondern in dem Fall bei dir ist es ein bisschen schwieriger jetzt. Es geht darum, Sachen, die ich mir früher vorgestellt habe, wie sie sein werden, weil ich sie noch nicht erlebt habe, vielleicht sie auch nicht machen durfte, dann habe ich sie erlebt. Und wie ist es dann für mich gewesen? Also ich habe da vier...
Also aus heutiger Sicht bewertet.
Aus heutiger Sicht bewertet. Du hast sie damals, also kurzes Beispiel, weil wir es letztes Jahr durchgelebt haben, dein Poltern, das ist nochmal ein Nebenbeispiel, so. Wir haben uns wahrscheinlich früher gedacht gehabt, wir reißen irgendeine Stadt komplett auf die Kernmauern ab und dann ist aber auch gut gegangen, gell? Und
wir haben früher beim Fortgehen so getan, als würden wir poltern.
Ich kann mich erinnern, du hast mich damals auf die Geburtstagsfeier von einer random irgendeiner, ich weiß nicht mehr, in Wien, die da im 19. ihren 18.
Ich
Geburtstag gefeiert hat.
Da Rede gehalten.
Ja, ich weiß.
Ja, okay, geil.
Für mich.
Ja.
Du hast es gesagt?
Ich weiß nicht mehr, was war.
Also ihr 18. Geburtstag war auf alle Fälle nebensächlich, weil du hast mich auf einmal an dem Abend gepoltert. Ja, genau. Also denkst du dir damals mit Anfang 20, wie geil ist es denn zu poltern? Da eskalierst du komplett und dann erlebst du es und es ist jetzt nicht schlechter oder besser vielleicht, aber es ist ganz anders, als du es eigentlich erwartet hast.
Ja.
Und jetzt dann um konkrete Beispiele, da geht es dann wirklich drum, overrated oder undercharged.
Okay.
Das eine ist einmal generell ausgehen, feiern gehen. Bei uns eigentlich ab 16 so gängig gewesen und du hast früher schon gedacht, ja, die anderen ja, sind schon unterwegs gewesen. Und dann bist du losgezogen.
Es ist so schwer, weil das ist einfach die Perspektivenfrage. So, also, ja. Heute overrated, früher das Wichtigste.
Okay. Ja, Selbstständigkeit. Mit allen Verpflichtungen bzw. Freiheiten und halt andersrum Sicherheiten und ja.
Auch so viele Gedanken dazu.
Du kannst ausschweifen.
Tatsächlich, auch wenn ich mir selbst nichts anderes vorstellen kann, ich glaube, dass es overrated ist. Ich glaube, gerade bei uns in der Branche, wenn ich jetzt da von der Werbung und Medienbranche ausgehe, sind so viele Freelancer und Selbstständige unterwegs, die eigentlich das Beste, das Schlechteste aus beiden Welten kriegen, wie du sagst. Ja. Sie arbeiten alles sau viel, haben keine Sicherheiten, keine Urlaubstage, keine Krankheitstage etc. Und arbeiten sich komplett fertig. Obwohl es nicht notwendig wäre, obwohl es wahrscheinlich in vielen Fällen gescheiter wäre, in einer Anstellung zu sein.
Aber es ist auch da ein bisschen auszuschweifen, glaubst du, dass das vielleicht auch ein bisschen, also nicht, dass wir es lösen können, aber ein bisschen ein Problem ist, gerade in der aktuellen Zeit, jeder träumt ein bisschen von Selbstverwirklichung und will sein eigenes Ding machen, jeder will individuell sein und deswegen gibt es so viele EPUs, glaube ich, sagt man dazu, dass das irgendwie das Thema ist?
Ja, ich glaube nicht, dass das an, also ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass daran liegt, dass die Menschen sich oder die Leute sich verwirklichen wollen oder ihr eigenes Ding machen wollen. Ich glaube, das sollte man jedem zugestehen und jedem erlauben, das zu tun. Ich glaube, dass es an vielen Arbeitgebern liegt, das zu ermöglichen, dass die Leute sich selbst verwirklichen können und da einfach einen neuen Weg finden müssen, wie sie das auch mit Angestellten schaffen. Also ich glaube halt wirklich nicht, dass du das machen musst, wenn du in einem dass du selbstständig sein musst, um das zu machen. Natürlich hast du gestalterische Freiräume und hast einen gewissen Spielraum, aber ja, meistens kommt es dann ein bisschen anders, als man sich, glaube ich, vorgestellt hat. Also ich glaube, ich kenne kaum einen Freelancer, der sagt, ja, genau so habe ich mir das vorgestellt, wie ich mich selbstständig gemacht habe. Beziehungsweise jetzt habe ich total viel Zeit. Also das hat, glaube ich, noch nie einer gesagt.
Jetzt kann ich mich selbst verwirklichen und mache erst recht wieder Projekte für irgendwelche Leute, die, ja, ja und dann kein 13. bis 14. und keine geregelten Arbeitszeiten etc.
Absolut.
Ja, macht totally sense. Wir haben es kurz erwähnt, du hast letztes Jahr geheiratet und bereits einen Sohn, der jetzt wie alt ist, Maxi?
Zweieinhalb.
Kinder, Schrägstrich und Ehe. Also ich möchte es eigentlich aufsplitten. Wir können die Chrissy auch blocken.
Nein. Na, alles gut.
Zum einen Kinder. Also ich vermute deine Antwort zu kennen, weil ich glaube, du wolltest Kinder schon 23.
Ich wollte immer Kinder haben und immer Jungpapa sein. Das ist mir nicht gelungen. Aber das ist das Beste, was es gibt.
Undertouched. Okay. Ehe.
Wow. Die richtige Antwort ist natürlich undercharged.
Die politisch korrekte ist
kann nur undercharged sein. Overrated, weil sich, also für mich persönlich und in meiner Beziehung, doch, also die Ehe ist overrated, weil das nicht so den großen Unterschied macht. Ja, wir haben eine wunderbare Beziehung und eine tolle Beziehung und ob ich jetzt da unterschrieben habe oder nicht, hat an der Beziehung nichts geändert. Was aber sich geändert hat oder was natürlich, also der Hochzeitstag oder zu heiraten, das gibt dem Ganzen schon nochmal eine komplett andere Bedeutung, weil du halt einfach, also dieser Tag war unfassbar und er war wahnsinnig schön für die Christi und für mich. dass man...
Ich glaube auch für die Gäste, also ich kann es bestätigen.
Dass wir das erlebt haben gemeinsam, dass wir das gemacht haben, dass wir vor allen unseren Freunden und Familien uns ja, dieses Versprechen gegeben haben. Und das war wirklich ein ganz besonderer Tag, einfach für uns beide, aber auch natürlich mit allen, die da waren und die wir uns gefeiert haben. Das war schon brutal cool.
Also dann kann man eigentlich auch sagen, dass jetzt, auch wenn es vielleicht overrated ist, das Happening, die Hochzeit selber, eigentlich dann, wenn man sich dafür entscheidet, dann schon auch wirklich dementsprechend zelebriert werden sollte, damit es halt auch eine Bedeutung bekommt, das Ganze. Und jetzt nicht einfach runterbrechen und sagen, hey, passt schon, wir unterschreiben das. Und
voll, für uns war das halt genauso, also hat es halt auch diesen symbolischen Charakter gehabt, dass wir uns das einfach versprechen vor allen und das war wunderschön. Ich glaube, kann für jemanden auch total richtig sein, nach Vegas durchzubrennen und dort zu heiraten.
Zwei, dreimal.
ja, also auch da. Da gibt es, glaube ich, ganz viele Wege und viele Wege für nach Rom. Ich hätte mir das auch vorstellen können, dass man das nur in einem ganz engen Kreis macht und was sicherlich auch total schön gewesen wäre.
Sofern es einfach diese Bedeutung, diesen Charakter hat, dass du sagst, das bleibt in Erinnerung und das. Voll. Das Versprechen ist dann noch mehr wert, quasi, wenn man es in einem Rahmen gegeben hat.
Ja, kann man schon so sagen, ja.
Letztes Overrated Undercharged ist für mich noch Schmusen.
Ja, Schmusen ist komplett undercharged. Also Schmusen ist... Schmusen ist schon cool.
Schon cool. Ja, ich hab heute natürlich ein bisschen recherchiert wieder, weil wir spannen jetzt den Bogen und in der Zeitreise laufen wir jetzt nach 2010 zurück. Wien, Schmusen für den Weltfrieden. Mhm. Das Video ist auf YouTube, ich werde es euch dann verlinken unten.
Ich glaube, das ist schon alles gesperrt, oder?
Nein, ich habe es gefunden. Ich habe es gefunden. Ist großartig. Kann man noch viel lernen. Wie kam es zu dem Event, zu dem Flashmob Schmusen für den Weltfrieden?
Schmusen für den Weltfrieden. Wie kam es dazu? Das ist ganz einfach erklärt. Ich habe damals habe ich einen guten Freund gehabt, der Flo Job, mit dem war ich viel fort und der hat immer irgendwie, wenn er mit einem Mädel geredet hat, hat er entweder darüber geredet, dass er Waffenschieber ist oder dass er die Bewegung Schmusen für den Weltfrieden gegründet hat.
Näher könnte es auch gar nicht zusammenliegen.
Ja, genau. Das waren so seine zwei Entry Points. Und ich habe mir dann gedacht, naja, Schmusen für den Weltfrieden. Oder generell, das war einfach eine Zeit, wo dann auf YouTube irgendwie jede Woche irgendwer irgendwo einen Flashmob gemacht hat. Und ich habe mir gedacht, ja, das ist irgendwie cool, oder? Wenn man Schmusen für den Weltfrieden, wenn man dem Flo jetzt quasi... da sagt er, also er hat wirklich diese Veranstaltung und sich legitimiert in seinen Aussagen.
Also du wolltest ihn eigentlich nur wie so Barney Stinson von hinten halt noch richtig
nur der Wingman und sagen. Ja, genau. Und irgendwie haben wir das dann gemacht. Nein, das hat ein bisschen, dann haben wir eine StudiVZ-Gruppe gehabt, die hat dann Schmusen für den Weltfrieden
gehabt. Alle StudiVZ war sowas wie Facebook.
Das ist richtig geil, ja. Ich glaube, wir haben sogar MySpace-Seiten noch gehabt. Und da waren dann plötzlich irgendwie, weiß ich nicht, 50.000 Menschen, Fans wir hatten das damals geheißen, Gruppenmitglieder von Schmusen, Schmusen für den Weltfrieden. Und man dachte, okay, wir mobilisieren jetzt diese Gruppe an einem belebten Einkaufssaal Samstag in der Marie-Hilfer-Straße und das ist sicher cool, wenn wir dann einen Flashmob starten und die Leute dann einfach da zum Schmusen anfangen. Das haben wir dann tatsächlich gemacht und haben am ersten Einkaufssamstag in dieser Adventzeit in der Marie-Hilfer-Straße plötzlich alle, die eingeweiht waren, haben das gewusst, das ist halt All You Need Is Love von den Dächern, nämlich vom Museumsquartier, von den Fenstern raus gespielt worden und ich habe keine Ahnung, wie viele Menschen das waren, aber gefühlt irgendwie 1000 Paare haben halt da, oder nicht 1000 ist wahrscheinlich zu viel, aber
es waren viele.
Also viele, viele Menschen da zum Schmusen angefangen und es war echt weird dann, weil der ORF, also da war die ZIP20 da und haben das viele Leute gewusst und die, die es nicht gewusst haben, waren natürlich alle sehr überrascht und eigentlich war es eine voll geile Aktion.
Ja, also ich meine, wir haben immer darüber geredet gehabt und ja, doch jetzt 14 Jahre dann her. Mhm. Ich habe vergessen gehabt, ich war auch dort, weil ich habe das eben heute gestalkt und habe sogar noch ein Foto von mir schmusen
gefunden. Echt?
Also,
mit wem hast du schmust?
Die Person wird es wissen. Ja, nein, es war echt richtig geil. Und auch da, also das verlinke ich jetzt nicht, aber wer suchen will, die Fotos sind großartig. Also auch so eine Zeitreise, wie man damals ausgeschaut hat. So frisurentechnisch und Klamotten. Ja. Und echt sehr interessant.
Ja, Christi, wir haben einen Schal angehabt.
Wir waren keine Künstler.
Ne? Aber das Geile war, ich weiß nicht, ob das überhaupt Leute wissen, aber wir haben damals, wir waren ja nicht blöd, und haben damals einen Deal gehabt mit einer Firma, Vorfeld als Sponsoring ausgemacht, dass wir pro View auf das Video ein Kickback kriegen von denen, wenn wir das Product Placement machen. Und das war dann echt auch ganz, ja, war ein bisschen ein Geschäft.
Also nicht nur der Herzensgedanke, sondern der Schema-Geschäftsmann gewesen halt, gell? Ich kann mich erinnern, also das ist natürlich für alle, die zuhören, nicht so leicht, aber auch da hat man schon vom Flo lernen können, weil man trinkt dann natürlich so aus der Flasche.
Genau, du darfst, ja.
Also Etikett muss zur Kamera schauen.
Ich würde sagen, dass dein Product Placement da nicht supportet ist, oder?
Ja, na, das war ein mega geiles Event und spätestens ab da habe ich mir gedacht gehabt, das ist auch richtig.
Was aber voll der Flop war, war die Afterparty.
Weil die Leute gleich heimgegangen sind schon und...
Ich weiß nicht, die waren offensichtlich dann so, haben unbedingt nach Hause müssen, weil die Leute keiner mehr feiern gehen.
Ja, wenn ich schon mit jemandem schmust, dann...
Maybe. Es war nicht so fertig gedacht mit der Afterparty.
Man munkelt ja immer so quasi, warum ist man früher fortgegangen? Wenn ich jetzt das dann schon... Ja. Ich breche jetzt hier den Gedanken ab. Jeder kann es für sich selber fertig spinnen. Das
noch aus.
Ja. Na, das war richtig geiles Event. Und dann hat ja dann unsere gemeinsame Eventplanung eigentlich angefangen, weil wen wir hier nicht außen vor lassen dürfen und wem ich schon seit Wochen in den Ohren hänge, ist die liebe Frau Friesacher. Mhm. Du weißt, dass du hier bald einmal einen Platz haben wirst, gell?
Ja, mich wundert eh, dass sie noch nicht da war.
Ja, ist die Zeitprobleme.
Ja, die hat so viel zum Tun. Ja, eh, hat sie wirklich.
Hat sie wirklich. Aber halt, wir wissen, wie nicht gerne sie halt im Rampenlicht vor der... Vor eine kleine Speech. Also spätestens jetzt müssen wir halt auch so sagen, ich glaube, wir haben... Wie lang war das? Unsere Friesacher Stadelzeit. Wo wir da gefühlt jedes Wochenende und teilweise unter der Woche irgendwelche Veranstaltungen geplant haben oder gemacht haben.
Das war ja. Boah. Wie lang gäbe es jetzt das Last Christmas Standing?
12
ja.
Jahre? 13 Jahre?
Ja.
Ja. Ja, also irgendwann dann, also wirklich, was wir für absurde Partys dort organisiert haben.
Ich habe gestern zufälligerweise mit dem Stefan drüber geredet. Weißt du, was wirklich das Absurdeste war? Also, würde mich interessieren, was glaubst du, ist die absurdeste Party, die wir gemacht haben?
3 Tage wach.
3 Tage wach ist gleichbedeutend mit Weltuntergangsparty? Ja, das war die absurdeste. Stimmt, habe ich gestern auch gesagt. Das ist die absurdeste Party, die jemals gemacht wurde von uns halt.
Und wie geil ist es, dass wir hier jetzt auch noch den Bogen schaffen mit Schmusen für den Weltfrieden?
Wie meinst du das?
Wir haben
ja.
Das auch verbunden gehabt noch am 2. Tag.
Stimmt.
Fuck, wir leben noch, schmusen für den Weltfrieden, glaube ich.
Also kurz zur Erklärung. Ja. Am 21.12.2012
genau.
Ging ja scheinbar die Welt unter.
Maya-Kalender.
Ja. Was ein legitimer und guter Grund ist zu feiern, finde ich. Und wir haben damals eine Party im Stadl gemacht. Am 22.12.2012 ist sie nicht untergegangen. Was vorauszusehen war.
Nur die Maya sagt es. Ja.
Und wir haben verdammt, wir leben noch, / Schmusen für den Weltfrieden Party,
ganz genau.
Was ich gar nicht mehr genau gewusst habe, aber okay. Und am 23. ist immer noch
Last
Christmas Standing, 23.12. die quasi traditionelle Weihnachtsfest.
Ja, also man muss es da noch vorausschicken. Ich weiß es deswegen so genau noch, dass wir Schmusen für den Weltfrieden auch noch integriert haben. Weil du auf alle Fälle noch T-Shirts gehabt hast oder wir haben T-Shirts machen lassen, die mit dem Kussmund und Schmusen für Weltfrieden. Und deswegen weiß ich, dass das fix am 2. Tag war, weil fuck ja, wir leben noch, reicht nicht, schmusen für den Weltfrieden muss auch noch.
Ja, man muss das Leben feiern und schmusen hat damals irgendwie auch dazugehört.
Genau, und das, also nachdem wir aber nicht sicher waren, ob die Welt nicht vielleicht doch untergeht, haben wir ja auch nur am 21.12., damals nur reine Facebook-Veranstaltungen, eine Facebook-Veranstaltung für den 21. gemacht.
Genau.
Um 0:01 Uhr, okay, alle vom Computer wieder hin. Wir brauchen eine zweite Veranstaltung für diesen Tag. Fuck ja, wir leben noch, schmusen für den Weltfrieden, wir haben uns alle lieb, Party, online gestellt, alle Leute eingeladen und Casio Priest gleichzeitig auch noch den Last Crystal Standing angekündigt, dass der auch noch am 23. ist. Also da war es halt auch noch wild. 3 Tage lang Gas.
Ja, und dann war der 24. Familienfest war auch lustig. Und dann sind wir am 24. wieder vorgegangen.
Ja.
Ins Daimler. Das war ja.
Also so wie zum Thema fortgehen, overrated, underjudged, gell?
Naja,
damals,
underjudged. Ich bin damals in diesen 4 Tagen so viel vorgegangen wie heuer in einem Jahr.
Ja.
Nein, das geht ja nicht mehr aus. Aber
ich war keine 4-mal fort. Da war meine Hochzeit. Ja, aber weil du zuerst gerade gefragt hast, was war die absurdeste Party? Also sehr absurd, muss ich eigentlich auch sagen, war der 1.1.
Der war auch. Ja, das war auch sehr absurd.
Wobei auch hier eigentlich ein riesen Shoutout an die Frau Friesacher, die ja den eigentlich höchstens zelebriert hat.
Grundsätzlich, was wir uns wirklich nie vorwerfen können, wir haben immer gesagt, damals das, auch in der Küche, wie wir den Wildschütz quasi erfunden haben, haben wir gesagt, wir wollen Partys machen und Feste machen und Events kreieren, die wir selber auch gut finden. Und die Ella hat den 1.1. halt nicht nur gut gefunden, das war eigentlich ihr Tag.
Ja, ich muss sagen, eigentlich für die, also als Gastronomin, Hotelier, ist ja halt das Weihnachtsbusiness hardcore. Sprich, du hast eigentlich keinen Spaß am 24., du hast keinen Spaß am 31. Klar, und am 1.1. kann man sich damit allen seinen Freunden, also vielleicht so viel noch, 1.1. 16 Uhr Tee im Friesacher Stadel. Jeder kommt bitte in Pyjama oder Jogginghose oder dergleichen, also möglichst gemütlich einfach daher. Genau. Um sich grundsätzlich mal darüber auszutauschen, was ist denn jetzt so die letzten Tage passiert? Also damals waren wir viel unterwegs und da kann man sich so richtig gut austauschen bei so einem Long Island Eistee.
Manöverbesprechung. bei einem gemütlichen Long Island Eistee und Tisch 18.
Müssen wir erklären, was der Tisch 18 ist? Nein, ich glaube, jeder soll einfach mal in den Friesacher Stadel reinschauen. Und
ich würde das einfach jedem empfehlen, mal auszuprobieren.
Geht's mal rein und sag's bitte an Tisch 18.
Ja, Friesacher Stadel und liebe Grüße.
Genau. weil du gesagt hast, wir haben nur Partys gemacht, die uns gefallen haben. Dass das Nachtleben aktuell sowohl in der Stadt als auch überall einfach nicht ganz so on fire ist. Und ich war letztens die Ella drauf und gesagt, also vielleicht sollte man wieder mal eine Party machen, die uns taugt. Und ich habe gesagt, hey, du buchst einfach einen DJ, einen Felice, weil der jetzt mittlerweile re-gebrandet ist als Slashy Disco. Mhm. Und wir bringen alle Pensionisten-Fortgeher, also wie uns halt, einmal wieder zusammen und greifen noch einmal an.
Es muss ein Freitag sein. Weil vor Montag kann sonst keiner aufstehen.
Das ist eh besser, ich glaube da.
Nein, aber ehrlich, also ich hab wirklich jetzt schon länger mal überlegt, wieder mal fortzugehen.
So ernsthaft?
So ernsthaft. Also erstens weiß ich nicht mehr, ob ich so lange aufbleiben kann. aber dieser nächste Tag, du büßt es halt so hart, wenn der Maxi ist das halt völlig wurscht, weißt du?
Und der war halt nicht mitgegangen.
Der ist halt nicht müde. Ja. Und er versteht das halt auch nicht. Und also grundsätzlich, also ich finde halt einfach ein Kater, das ist, ich weiß nicht, das ist das Schlimmste. Ich verstehe nicht, wie man das früher ausgehalten hat.
Da bin ich komplett bei dir und es ist auch, also jetzt hier keine Bierwerbung, auch ich meine, jeder weiß, ich bin, aber ich kann mich auch nur mittlerweile sagen, so, ja, ich kann das mit dem Bier, das funktioniert halbwegs, aber wenn ich irgendwas anders trinke, also dann bin ich, also kannst du nicht am nächsten Tag, das weiß ich nicht.
Ja.
Scheiß, Alter.
Das stimmt.
Ja, und aber auch hier finde ich, also wenn wir jetzt noch das letzte Event, was ich für den Friesacher nochmal kurz erwähnen möchte hier, ist noch unsere erste Mai-Party. Weil da habe ich jetzt auch festgestellt gehabt, dass die Jungen das einfach nicht verstehen. Und vielleicht müssen wir es hier erklären, weil die zelebrieren halt nur den Ersten. Die sagen halt so, ja, ist voll schön, da gehen wir brunchen und dann Dings. Und natürlich sind wir dann ein bisschen wild am Nachmittag und ja. Aber wir haben das auch ein bisschen anders gedacht gehabt.
Ja, voll. Also da weiß ich ja auch nicht, ob es eigentlich ein Geburtstagsfest ist, oder? es macht ja Sinn, also wann beginnt der Erste? Der Erste beginnt ja nicht um 8 oder um 10 in der Früh bei einem Brunch, sondern der beginnt ja um 0.01 Uhr.
Genau.
Und wir haben halt dieses Fest schon immer einen Tag früher gestartet. Völlig legitim.
Das finde ich auch. Also wir haben immer, was ist April, Januar, Februar, März, April, also 30 Tage, da am 30. noch einmal ein kleines Trachten-Clubbing gemacht gehabt, damit man sich so ein bisschen aufwärmen kann, damit da schon einmal das Dirndl-Mieder passt, die Lederne richtig eingesaut ist, muss man sagen. So, und dann kann man am 1. Mai richtig gut zum Brunch starten.
Genau.
Ja, also das ist an alle Jüngeren, die es nicht verstehen, das hat schon alles einen Sinn gehabt, warum wir das gemacht haben.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ich glaube, ich war nie pünktlich zum Brunch. Einmal. Ich habe das nie geschafft.
Ja, es war eine Herausforderung. Also, dass da auch keine Finger gefehlt haben beim Nageln, dann beim Nagelstock. Also, puh, muss man jetzt noch sagen. Klopf auf Holz hier an dieser Stelle. Ja. Na, also, kurz eine Nostalgiephase hier in die Vergangenheit.
Ich hoffe, wir trinken. Ja, wir trinken auf jeden Fall noch.
Wir trinken, das ist immer ganz.
Aber ich hoffe, wir reden dann auch über was anderes, als über Fortgehen und Alkohol.
Ich finde, wir waren am Anfang recht brav. Na, aber jetzt gibt es noch was, wo ich sage, so Meinung dazu.
Okay.
Und das ist jetzt schon wieder sehr, vielleicht kann man es eigentlich bei dir auch eher so als Hobby sehen. Du hast schon immer sehr früh angefangen zum Fotografieren.
Mhm.
Vor ein paar Wochen war auch die Pia, die Dani da und Fotografinnen, die kennst du ja natürlich auch. Da ging es dann auch viel um das Thema digital, analog.
Mhm.
Und ich weiß, dass du jetzt auch gerade diesen Move gemacht hast und in den analogen Bereich reinkauft bist. Wie sind da das, so deine Ansichten zu dem Thema?
Also grundsätzlich macht es mir einfach, also mir persönlich macht es einfach Spaß, analog zu fotografieren, weil es für mich einfach ein anderer Prozess ist. Und du viel, viel langsamer fotografierst. Und gerade wenn wir jetzt im Studio oder gemeinsam, also wenn man da einfach, wenn man einen Job macht, macht es natürlich Sinn, den digital zu machen. Gerade wenn ich jetzt an großen Bereich bei uns denke, an Sport und so weiter. Ne? Wenn alles, es ist natürlich viel, viel einfacher, irgendein Movement einzufangen, wenn du halt einfach durchbürsten kannst. Ja. Aber gerade das macht es halt, wenn ich, und oder so. Ich habe dann einfach privat überhaupt gar nicht mehr fotografiert und mir habe auch nicht viel Handyfotos gemacht, dann habe ich einfach irgendwie
das Fotografieren quasi als Business
gehabt. Genau. Und seitdem ich dann eigentlich die Kameras von meinem Papa wieder gefunden habe oder wieder die mir aufgefallen sind, wenn man dachte, hey, na, irgendwie ich werde gerne mal eine Rolle schießen und haben wir da mit der Analogfotografie ein bisschen die letzten Wochen beschäftigt. Und wer weiß, dass, also wenn, also so wie, ich kann halt in Themen reinkippen. Ich spiele dann, also ich schaue halt dann, keine Ahnung, jedes YouTube-Video, das ich da irgendwie für sinnvoll erachte. Und versuche das dann einfach irgendwie herauszufinden, wie das für mich funktioniert. Und den Prozess mag ich einfach voll gern. Und den Prozess auch des einfach Fehler machen. Du machst echt schlechte Fotos manchmal, wenn du analog fotografierst, weil es einfach, ja. Und es ist halt dann auch nicht wirklich rettbar. Also,
Retusche, negative. Also,
ja, halt, ganz, ja. Ich tue dann schon noch was mit den Fotos und ich scanne die auch selber dann und bearbeite natürlich, aber ein Hinix-Foto ist dann auf analog einfach kaputt. Und
das weißt du aber halt auch erst
genau.
Danach.
Und das ist halt voll cool. Also das macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß. Und das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie sag, das ist jetzt besser oder schlechter, gar nicht. Es ist einfach ein anderer Weg und ich glaube, dass du dadurch auch wieder besser fotografierst.
Also zwei Sachen. Das eine ist, dass ich kann mich erinnern, wie du mir gesagt hast, ich glaube, dass du deine erste Rolle durchfotografiert gehabt und sie quasi gerade zum Entwickeln gebracht und so. Du bist so gespannt, was rauskommt, weil du endlich nicht einmal weißt, so nicht, und das ist das Provement jetzt, kann ich fotografieren?
Mhm.
Oder ist es dann eher alles nur Digitalkamera, so in die Richtung, oder?
Voll. Das ist ein Riesenunterschied. Und das, was auch voll spannend ist, also du hast halt am Kleinbildformat jetzt 24 oder 36 Bilder einfach. Also du hast halt, ich hasse ja nichts mehr, oder auch wenn du es früher überlegst, wenn man ein Event fotografiert hat oder so. Und dann hast du irgendwie die Speicherkarte reingeschoben und hast einfach irgendwie 1200 Fotos auf dem Ding drauf. Und ich so, mich zahlt eigentlich das Sichten schon gar nicht, mal geschweige denn das Bearbeiten. Ja. Und so ist es einfach eine Rolle Film und da sind, weiß nicht, jedes zweite oder jedes dritte oder auch, keine Ahnung, vielleicht sind auf einer Rolle nur drei geile Bilder drauf und die behaltest du und oder lass das ausarbeiten oder scannst das oder wie auch immer und das macht es irgendwie, es ist einfach schön, mir taugt
das. Das zweite, was ich noch fragen wollte, ist, weil es ist ja auch ein gewisser Trend gerade. Also sehr viele fotografieren auf einmal jetzt wieder analog. Glaubst du, dass es für einen Kunden jetzt cool ist, ein Upselling sein kann? Oder sagst du, das muss schon ein gewisser künstlerischer Aspekt dabei sein? Oder halt jemand, der wirklich was damit anfangen kann?
Nein, ich glaube, die Pia ist ein super Beispiel, oder? Die hat analog fotografiert, wunderbare Fotografin, keine Frage, und hat daraus auch irgendwie ihren Style gemacht und ihr Ding gemacht. Also ein Business Case ist da, also ja. Es ist auch ein Need dafür da und es ist ein Need für den Look da. Und dann gibt es halt dann noch unterschiedliche Kameras und Ausarbeitungsformen und Filme, die du dann verwenden kannst, und um deinen eigenen Style zu finden. Aber also Menschen zahlen dafür Geld für diese Leistung, dass jemand analoge Fotos macht. Aber ich glaube auch in der Zeit, in der wir gerade leben, wo einfach viele Massenmengen an Content da sind, und das wird natürlich in Zukunft auch noch viel mehr mit noch viel mehr, und AI und digitale Produktionen, und keine Frage, da wird es einfach so viel da geben, und ich glaube schon, dass du in der Content-Produktion dir überlegen kannst, ob du analog shootest oder hybrid shootest, analog und digital gemeinsam, um einen eigenen Style zu haben, um die zu differenzieren, um, was nicht, Hashtag NoAI legitim zu verwenden zu können und auch diesen Look und diesen Scan-Look vielleicht auch zu haben, wenn du dann digital postest oder dann siehst, okay, das ist auf Film geshootet und so weiter, um einfach auch eine gewisse Authentizität in die Contents zu bringen.
Das Thema Content ist jetzt quasi gleich schon meine nächste Frage dazu. Deine Meinung zu Hoch- oder Querformat, Video. Wir wissen alle.
Ja, entweder oder Frage. Ja, kommt aufs Netz.
Also nicht also Meinung dazu eigentlich mehr. Das ist so, man produziert was, man kann alles doppelt produzieren. Mhm. Genau gleich vom Look her mit zum gleichen Zeitpunkt mit zwei Kameras, schwieriger. Mhm. Was ist dein Gedanke dazu? Also soll man sich, oder wie arbeitet ihr? Also okay, wir machen beides, wir schauen, dass wir horizontal mit so viel Fleisch rundherum machen, dass wir es halt in der Vertical reinkriegen. Nein, ich hoffe, es kommt bald wieder horizontal, weil es ist einfach geiler, es ist cinematic, es ist geil. Ja.
Also ich mag horizontal schon grundsätzlich besser, oder das ist aber persönliche Präferenz, weil ich lieber frame. Mhm. Also ich finde, du kriegst einfach mehr Aussage ins Bild hinein. Aber ich glaube, du kannst auch Hochformat sehr cinematisch framen. Also ich glaube, gibt es auch so viele coole Beispiele da draußen. Ich würde mir ganz oft eine Entscheidung wünschen.
Ja, an alle Netzwerke, die natürlich diesen Podcast hören, könnt ihr euch auf irgendwas einigen.
Ja, und also auch in dem, warum shoot ich dieses Content Piece und möchte ich es daher hoch oder quer schießen? Ich finde es halt einfach, aber das auch nur persönlich, ich finde beides zu framen schwer. Weil einfach nicht beides gleichwertig gut ausschauen kann. Und ich tue mir persönlich leichter, wenn ich für eins von Haus aus frame. Also ich finde es halt cool, wenn wir quer machen, was natürlich voll viel ist und was eigentlich schon fast mehr ist. Also hoch meine ich. Dass ich halt dann von Haus aus hoch shoote. Und das ist, glaube ich, einfach, auch wenn es manchmal nicht geht und wenn die Anforderungen manchmal schwieriger sind und oder man auch nicht die Zeit hat, beides zu drehen. Ja. Aber es wäre cool, immer beides drehen zu können.
Das wäre sicher am besten. Ich habe es ja letztens selber in einer Produktion gerade gemerkt gehabt, weil ich auf einmal wieder mal Horizontal-Video drehen durfte. Und auf einmal so, wenn du mit dem Gimbal rumlaufst, dann denkst du, wow, da ist so viel, da habe ich so viele Möglichkeiten, wo ich die Person, boah, das ist Wahnsinn. Weil es ist schon eine Herausforderung, also in einem Hochformat, wenn du es vor allem in einer Bewegung drinnen hast, dass du das in dem Rahmen behältst, dann die Action halt. Also das Framing, wie du sagst, ist einfach da, finde ich, so tough, dass es halt.
War es dann so ungewohnt für dich, dass du gleich eine längere Linsen drauf dann hast?
Genau. Bin weiter weggegangen. okay, gut. Wir bleiben noch beim Thema eigentlich von Content her, und das ist das, also mehr deine Leidenschaft, deine Meinung dazu ist das, es wird immer mehr Videocontent. Nicht, haben wir mitbekommen. Aber für dich jetzt, siehst du Fotografie nach wie vor wichtig, relevant? Oder sagst du, wir müssen einfach viel mehr Video machen? Oder müssen wir machen? Das ist für dich jetzt auch privat so.
Ja, wir müssen mehr Video machen, aber ja, Fotografie ist nach wie vor unglaublich relevant. Und wir haben ja auch schon gemeinsam zusammengearbeitet und uns viele Gedanken gemacht über Content-Produktionen. Ich glaube, dass es darum geht, aus dem Produktionstag einfach viel, viel mitzunehmen, um dann deine Content-Planung gut aufzubauen. Und wenn du jetzt einen Hero-Clip hast, dann macht es einfach Sinn, begleitende Short-Snippets zu haben, in die Stories, Videos reinzugehen, so wie du das natürlich auch jeden Tag mit dem Podcast machst, kurze Aussagen rausnimmst und für Insta nimmst und für TikTok nimmst. Und da macht es Sinn, Fotopost zu haben, weil es natürlich eine andere Art ist, Content zu konsumieren, eine viel schnellere Art ist, Content zu konsumieren. Und es ist ja schon eigentlich viel mehr Aufwand, wenn ich mir jetzt ein Video anschauen muss, also auch wenn es nur die Aussage ist, aber es macht natürlich, wenn du machst es bei Best-Practice-Beispiel dafür, ein Zitat dann reinzuhauen von der Aussage mit dem Face dazu, ist einfach good use of content, und deswegen sind Stills absolut relevant.
Absolut. Danke.
Ja.
du hast mir eigentlich auch gerade schon ein bisschen die Rutsche gelegt für meine letzte abschließende deine Meinung zu, und das ist jetzt dann die Story, und da ist mir jetzt das passende Pendant nicht eingefallen, vielleicht muss ich es erklären, ich habe es einfach mal Product genannt, aber es geht darum, der Justin, der letztes Mal Snackable Content dazu gesagt hat, oder gibt es einfach eine Story-Hero-Geschichte, die man noch produziert, oder macht man nur noch diese kurzen Snackables? Klar, man kann aus einem langeren die Content-Pieces rausnehmen, aber oftmals ist für das lange Hero gar kein Zeit, Bedarf, Budget vielleicht auch da. Man sagt, na, wir machen das alles kurze Sachen hier. Wie siehst du Story zu Snacks?
Ich glaube, es ist nicht nur Bedarf oder Zeit oder Budget da, sondern es fehlt das Commitment und zur Story oder zu dem Langformat. Natürlich wird alles schneller, natürlich wird alles kürzer dadurch auch, und natürlich geht es um einen anderen Bassbegriff reinzuhauen, um diesen War of Attention, wo es einfach darum geht, so schnell wie möglich meine Message rüberzubringen. Nur.
Aber.
Das ist halt sehr oberflächlich. Und mit sehr oberflächlich werde ich nicht langfristig am Marke führen können oder ein Produkt wirklich erfolgreich machen. Das sind lauter kleine Minisprints, die damit schon ganz gut abbildbar sind. Aber wenn ich jetzt an sehr erfolgreiche Marken da draußen denke, dann gibt es ja auch auf YouTube die, keine Ahnung, 30 Minuten North Face Dokumentation, die Millionen von Views haben, weil sie die Leute damit beschäftigen, weil sie Interesse haben, weil sie die Story sehen wollen, weil sie das Feeling und die Emotionen mitkriegen wollen. Und daher geht es darum, glaube ich, schon meine ganzen Touchpoints und Snackable Contents draußen zu haben. Aber irgendwo muss das ja dann auch landen können. Und irgendwo muss ich ja auch die Zeit haben und das Commitment mir auch nehmen, diese Story, die ich erzählen will und die Werte, die ich irgendwie als Brand vermitteln kann, möchte, auch wirklich zu erzählen und das auch in einer glaubwürdigen Art und Weise zu tun. Und ich glaube, da fehlt uns manchmal die Zeit in den ganz kurzen Formaten.
Also du glaubst auch, dass es vor allem, wenn ich jetzt wirklich eine authentische Marke sein möchte, die halt einfach Werte vermitteln möchte, es durchaus Platz haben muss eigentlich.
Genau, aber genau. Ich sage jetzt nicht, dass das andere nicht erfolgreich sein kann. Also keine Ahnung, wenn du jetzt ein cooles Amazon-Business hast und da, keine Ahnung, um 8,90 €. genau, also Klodeckel verkaufst, dann kann ich mal, wäre vielleicht eine lustige Story, eine coole Klodeckel, Longformat-Geschichte zu machen und über die
Werte. Ich seh's schon vor mir.
Aber tatsächlich brauche ich das nicht, um das zu konvertieren. Aber je höher der Grad der Marke, der Grad der Investition wahrscheinlich auch, also wie bin ich positioniert?
Ja, verkaufe ich ein Auto oder verkaufe ich jetzt ein Klodeckel?
Ja, genau. Oder beziehungsweise geht die Kaufentscheidung über den Preis, über den Rabatt, über die Aktion, die ich schalte, über, keine Ahnung, alle diese Geschichten, die ich halt brauche, wenn ich in diesem verdrängungsvergleichbaren Markt bin. Oder suche ich mal halt mein Alleinstellungsmerkmal über die Story, die ich erzähle.
Also ich sehe es gleich, vor allem, weil also ich mache ja jetzt wieder die Podcasts hier, weil ich stehe auf langen Content. Ja, wenn ich selber am Klodeckel sitze, dann können wir darüber reden, dass das Snackable Content passt. Aber ansonsten, ich glaube, es ist einfach zu, die ganze Aufmerksamkeit geht komplett verloren. Und deswegen finde ich es auch cool, dass es Podcasts gibt und dass sich Leute tatsächlich anhören.
Und die relevant sind. Also das ist ist ja nicht so, dass das jetzt nur gibt, sondern dass das ein Riesentrend ist, dass Leute das hören, das Medium nutzen und es einfach Anwendungsgebiete dafür gibt. Das heißt aber nicht, dass es für das andere, also nicht auch das gibt. Weißt du, wie man? Ich glaube, man muss, so wie du, einfach die Positionierung da finden. Und das ist halt die Frage, kann ich jetzt die Werte von Du bist hier, vom Wildschütz, kann ich dir erzählen in ganz kurzen Mini-Ding? Oder brauche ich dazu ein bisschen Zeit und auch eine andere Pace und einen anderen Speed muss ich da reinfinden ins Thema?
Ja. Ist ja nicht so, wie wenn du jemanden einfach kennenlernen willst. Du willst ja jemanden privat kennenlernen und ihn verstehen und wie er tickt halt. Und einfach so geht es wahrscheinlich auch in gewisser Weise bei einer Marke, die halt ein bisschen Charakter hat, ein bisschen mehr dahinter hat. Jetzt habe ich doch ein bisschen geflunkert. Ich meine, auch wenn wir zwar schon ein bisschen länger drin sind, aber eine Meinung würde mich schon noch interessieren, weil es ist zwar schon ein bisschen her, aber ich finde, es hat trotzdem noch Relevanz. Es geht einerseits ein bisschen um Influencer und Influencer, die Content produzieren. Und wir haben gerade den Salzburger Landespreis gehabt. Und da gab es jemanden, der hat einen Preis gewonnen, ich weiß nicht welchen Platz genau, der eigentlich quasi von einer Agentur gebucht wurde, selber Influencer ist und da eigentlich sowohl Story als auch die Umsetzung dahinter, eigentlich so quasi alles selber gemacht hat und die Agentur dahinter hat halt den Influencer beauftragt. Meine Frage da ist so, einfach die Relevanz von solchen Influencern und die halt vor allem auch den Content selber machen können dafür. Wo du sagst, ist das vielleicht irgendwie ein New Business, wenn man sagt, man muss als Agentur vielleicht auch eine gewisse Größe haben oder ist man als ein Influencer, der einfach, weil der postet, ist halt dann auch selber noch dazu und das dient somit als Multiplikator, ist auch noch quasi Ideengeber, Produktion und Vertrieb.
Ja, also es ist auf jeden Fall ein Business. Gibt ja auch ganz viele Influencer, die nicht nur ihre Reichweite verkaufen, sondern ja auch Agenturleistungen anbieten und durch ihre gute Arbeit und ihre Kompetenz einfach, wie man, also sie beweisen ja jeden Tag, wie man Reichweite und Relevanz aufbaut, da Consulting-Geschichten und so weiter machen. Und das ist voll, das macht extrem viel Sinn. Warte mal, die Frage war nochmal konkret.
Ja, also eigentlich dahinter, es ist mehr so deine Meinung dazu. Also einfach diese Influencer laufen die vielleicht in einer gewissen Weise auch den Agenturen den Rang ab, weil ich meine, einerseits die Agenturen, manche appreciate, also sagen halt, ist geil, AI, und sagen, andere sagen, oh, gefährlich. Und so gibt es, glaube ich, halt auch Influencer, geil, können wir vielleicht irgendwie bei uns einbauen oder langsam nehmen die uns ein bisschen eher das Business weg.
Na, also sowohl bei AI als auch bei Influencern oder all diesen Themen, keine Ahnung, da darf man oder sollte man nicht, in meiner Meinung, in meiner Meinung nach muss man da einfach die Synergien nutzen und einfach schauen, wie passt es. Wenn ein Influencer eine geile Idee hat und die den Kunden weiterbringt, welche Agentur der Welt soll dann sagen, na, das machen wir nicht. Wir sind ja...
Welche, die mit einem extrem großen Ego sagen, wir wollen unsere eigenen Ideen pushen.
Ja, aber warum? Also generell, ich glaube, dass es ganz oft sogar ein Thema sein kann, um eine Idee, die man vielleicht als Agentur nicht so richtig präsentieren kann, weil man ja Markenhüter ist und aufpassen muss und so. Ja, aber der Influencer hat da XY hat da voll die geile Idee. Horchen wir uns die mal an, der kann die machen, weil er jetzt nicht, weil das sein Style ist, weil es gut ankommt, du kriegst ja viel mehr Legitimierung dadurch. Und das heißt ja nicht, dass das die Agenturarbeit angreift, eigentlich gar nicht, sondern das ist so, hey, wir haben da eine Möglichkeit, was Neues zu bringen, was offensichtlich schon ein Proof of Concept hat, weil mein Influencer wird man jetzt auch nicht über Nacht. Ja. Das ist echt harte Arbeit. Und ich glaube, dass man als Agentur Synergien nutzen sollte und die einfach, ja, wir haben vielleicht einen Zugang zu Kunden, die haben ganz andere Zugänge zum wie man Content produziert und wie man es umsetzen kann. Und die sollte man suchen, die Synergien, und nutzen.
Ja, also das finde ich jetzt eigentlich auch schon ein recht schönes Schlusswort, also die Synergien nutzen und auch was du gesagt hast, also dass man sich jetzt Sorgen machen soll nicht. Also an der Stelle ziehe ich jetzt nochmal die Pia, die gesagt hat, Angst ist ein ganz schlechter Begleiter. Also voll. Vielleicht auch an der Stelle für alle, die sich jetzt Gedanken machen, Influencer, einfach vielleicht schauen, kann man es implementieren, wie kann man es nutzen, und
die wollen eh nicht Agentur werden. Die wollen eh.
Ja, zu Recht. Flo, vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank, Lolo.
Hat mich sehr gefreut. Spaß gemacht. Tschüss.